Kapitel 3, Vers 7 bis 11. Ich lese aus der Schlachter vor. Und die Kinder Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn. Und sie vergaßen den Herrn, ihren Gott, und dienten den Baalen und Ascheren. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel. Und er verkaufte sie unter der Hand Kuschan Rishathaims, des Königs von Aram Naharachim. Und die Kinder Israel dienten dem Kuschan Rishathaim 8 Jahre lang. Da schrien die Kinder Israel zum Herrn. Und der Herr erweckte den Kindern Israels einen Retter, der sie befreite, Otniel, den Sohn des Kenas, des jüngsten Bruders Kalebs. Und der Geist des Herrn kam über ihn, und er richtete Israel und zog aus zum Kampf. Und der Herr gab Kuschan Rishathaim, den König von Aram Naharachim, in seine Hand, so dass seine Hand über Kuschan Rishathaim mächtig wurde. Da hatte das Land 40 Jahre lang Ruhe, und Otniel, der Sohn des Kenans, starb. Amen. So, jetzt darf ich den Micha vorbitten und dann hören wir mal, wie er das Wort auslegt.
Schön, mit euch hier zu sein. Schön, dass wir zusammen anbeten können. Und ich glaube, das wollte ich auch gleich zu Anfang an sagen. Es ist gut und richtig, dass wir hier zusammen sind. Ich glaube, bei aller Wichtigkeit von der stillen Zeit sozusagen, dem alleinigen Kommen vor Gott und Beten und sein Wort studieren, das Bild, was wir in der Offenbarung sehen von Anbetung, von Lobpreis, ist das von der Anbetung in der Gemeinschaft. Alle Nationen, alle Sprachen, alle Zungen kommen vor Gott und beten ihn an. Wenn wir gucken, wie das Volk angebetet hat, auch gerade im Alten Testament, es ist eine gemeinschaftliche Anbetung. Wenn wir uns die Psalmen durchlesen, ist es immer eine Aufforderung auch zur gemeinschaftlichen Anbetung. In der Versammlung deiner Kinder preise ich dich. Und deshalb freue ich mich, finde ich schön, dass ich das mit euch hier machen darf, dass wir zusammen hier sind. Und das ist auch etwas, was wir wirklich zusammen machen. Es ist nicht etwas, was die Miriam hier vorne macht mit der Musik, es ist nicht der Beamer einfach nur hinten oder ich, der hier stehe, ist wirklich, was wir zusammen machen. Auch wenn ihr jetzt gerade zuhört, ist es etwas, was wir aktiv gemeinsam machen. Worum geht's heute im Wort? Wir sind im Richter 3. Das ist das Erste, das ist der Anfang von den tatsächlichen Berichten über die Richter. Wir haben uns das schon angehört. Kapitel 1 und Kapitel 2 sind sozusagen eine zweifache Einführung. Kapitel 1, dieser Standpunkt, wo steht Israel, nachdem Josua sie ins Land geführt hat, nachdem sie angefangen haben, das Land zu erobern. Kapitel 2, gleich mal ein wunderbarer Aufriss, was uns erwartet. Diese Spirale aus Niedergang, aus Unterdrückung, aus Leid, aus Befreiung, Ruhe und dann ein weiterer Untergang. Und heute ist es sozusagen der Anfang, der ganz praktische, greifbare Anfang von dem Ganzen. Und deshalb vielleicht nochmal zur Wiederholung, wo steht Israel am Anfang, an diesem Anfang? Wir wissen, dass Israel von Gott ausgewählt wurde. Es ist das auserwählte Volk, nicht weil es so wunderbar groß und so wunderbar stark ist, nee, eigentlich gerade weil es ein kleines, unbedeutendes Volk ist, aber trotzdem ist es ein Volk von Gott, Gott dem Schöpfer des Himmels und der Erde ausgesucht. Kein anderes Volk wurde so auf diese Art und Weise ausgesucht. Es ist was Besonderes, was Gott uns zeigt im Alten Testament, immer wieder führt, formt und zur Erkenntnis Gottes führt. Es fängt damit an, als es dann zu einem großen Volk geworden ist, dass Gott sie aus der Sklaverei in Ägypten führt und Gott sich direkt zu Anfang zeigt als ein Gott, der sein Volk befreit, dem sie vertrauen können. Er ist ein mächtiger Gott, der für sein Volk die Fürsten der Nationen auf die Knie zwingt. Seine Macht ist die Macht, die das Meer teilt für dieses Volk. Er offenbart sich darin, wie er sie führt, dass er sie gut und eindeutig führt, direkt, sichtbar, in der Rauchwolke und in der Feuersäule. Er lässt sein Volk nicht allein. Er offenbart sich als der sein Volk versorgt, mit Trinken, mit Nahrung, wenn sie hungrig sind, er ist für sie da. Sogar ihre Klamotten in der Wanderschaft 40 Jahre durch die Wüste zerfallen nicht. Sogar da versorgt Gott sein Volk. Und in allem dem sehen wir auch immer wieder, dass Gott sich vor allen Dingen darin offenbart, dass er ein gnädiger Gott ist. In allen diesen Momenten begegnen uns wieder Momente, wo Israel in seiner Wanderung murrt, jammert, es nicht schafft und Gott es geduldig weiterführt, sich wieder offenbart, weiter dafür sorgt, dass es zur Erkenntnis kommt. Er verwirft sein Volk nicht. Auch die Wanderschaft selber ist kein Verwerfen seines Volkes, sondern ein Formen seines Volkes, ein Vorbereiten seines Volkes, auf diesen Moment das Land in Besitz zu nehmen, die Ruhe, das Versprechen in Besitz zu nehmen. An was für einem Punkt sind sie noch? Wir haben das auch schon gehört in den anderen Predigten Israels, an einem Punkt, wo sie sich entschieden haben, Gott nachzufolgen. In Josua, Ende vom Josua-Buch 24 lesen wir, dass das Volk erkennt, ja, wir müssen uns zu Gott bekennen, ja, wir wollen Gott nachfolgen. Sie verpflichten sich Gott und sagen, wir werden diese Gebote halten, wir gehören zu dir, Gott, wir sind dein Volk. Richter 1,1 haben wir gehört, wie fängt es an? Sie fragen den Herrn, wo sollen wir hinziehen, wie sollen wir das Land weiter erobern? Deshalb auch immer wieder die Frage, die wir uns wahrscheinlich öfters jetzt stellen werden in dieser Reihe, die auch schon in den anderen Predigten immer wieder angeklungen ist, was ist passiert? Wieso fängt es mit dem praktischen Beispiel dieser Richter an und es geht sofort mit Gefangenschaft los, es geht sofort mit Bösem los? Warum haben wir diesen Niedergang, diesen Kreislauf vom immer wieder Niedergehen und neu aufstehen? In dem ersten Vers lesen wir direkt, wir lesen in Richter 3, 6, 7 bis 11. Und die Kinder Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn, und sie vergaßen den Herrn, ihren Gott, und dienten den Baalen und Ascherern. Sie taten, was böse war, und sie vergaßen den Herrn. Was heißt es, dass sie etwas Böses taten, dass sie den Herrn vergaßen? Wir sehen hier wieder diese zwei Sachen, die zusammengehören, das Böse tun, den Herrn vergessen. Und es zeigt uns, dass wir nicht in einer neutralen Welt leben. Es gibt nicht den Herrn vergessen und einfach irgendwas Neutrales tun, was halt nicht gut ist, aber irgendwie noch so reinpasst. Und es ist einfach irgendwas. Nein, es gehört immer zusammen. Das Vergessen, sich vom Herrn abwenden und dem Bösen dienen, den Ascherer dienen. Aber auch müssen wir bedenken, dass Vergessen hier in diesem Moment nicht einfach nur heißt, dass man keine Gedanken mehr daran hat. Das heißt es sicherlich auch. Aber wenn wir zum Beispiel in den Psalm 25 gucken, Vers 6, gedenke, o Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Gnade, die von Ewigkeit her sind. Wenn wir über Vergessen uns in der Schrift angucken, was Vergessen heißt, sehen wir hier zum Beispiel, dass es nicht einfach nur ein Gott hat es vergessen, denkt nicht mehr dran. Es ist eine Bitte, dass Gott seinem Charakter entspricht. Gedenke, o Herr, an deine Barmherzigkeit. Gedenken, sich dran erinnern oder vergessen in Jesaja 64, 8. Zürne nicht allzu sehr, o Herr, und gedenke nicht ewiglich an die Schuld. Vergesse die Schuld. Ziehe doch das in Betracht, dass wir als dein Volk sind. Also es geht nicht um das reine, nicht mehr dran denken von den Gedanken her, sondern es hat auch eine geistliche Komponente. Es heißt einem Maßstab entsprechen. Hier wird Gott gebeten, barmherzig zu sein. Es wird an seinen Charakter appelliert, dem gerecht zu werden. Beim Vergessen wird darum gebeten, dass sein Maßstab, der eigentlich anzuwenden wäre, seine Gerechtigkeit, sein Zorn, dass der nicht in zur Geltung kommt, sondern dass er gnädig ist. Und deshalb heißt Vergessen auch für Israel in diesem Fall nicht nur, dass sie nicht mehr dran gedacht haben, sondern vielleicht, selbst wenn sie noch dran gedacht haben, selbst wenn es ihnen vor Augen war, wer Gott ist und was Gott in ihrer Vergangenheit getan hat, dass dieser Maßstab, die Wahrheiten, die Gott ihnen gezeigt hat, keine Geltung mehr für sie hatten, keine Realität für sie mehr hatten. In der Richterzeit lesen wir nicht, dass da steht, es wurden keine Opfer mehr gebracht. Es steht nicht, dass sie die Feste nicht mehr gefeiert haben. Ich bin mir sicher, dass es diese Dinge noch gab. Ich bin mir sicher, dass es Leute gab, die diese Erinnerung aufrecht gehalten haben. Aber für den Großteil von Israel hat es das vergessen. Sie haben es vergessen, es hat keine Bedeutung mehr. Ja, Gott hat unsere Vorfahren aus Ägypten geführt. Aber unsere Feinde vor uns sind so viel greifbarer. Sie sind so viel näher. Dabei hat Gott ihnen doch so viele Dinge gegeben, um sich zu erinnern, um nicht zu vergessen. Die Opfersysteme, die Feste, alles ein Erinnern. Letztendlich, wir haben es am Sonntag gehört, 5. Mose 6, wir lesen, dass dieses Erinnern, sich dieses weiter Vorantragen der Erinnerung etwas ist, was das ganze Leben beeinflusst. Es ist Teil vom ganzen Leben, dieses Binden von Gottes Wort an die Hände, an die Stirn, es zu tun, wenn man aufsteht, wenn man sich hinlegt, auf die Türschwelle und oben auf den Türbalken sich das zu schreiben. Das Erinnern, was Gott getan hat und wer Gott ist, war eigentlich allgegenwärtig in Israel. Wir sehen auch, dass es etwas Gemeinschaftliches war. Sie haben sich gegenseitig erinnert an daran, wer Gott ist. Wenn man zusammenkommt, um zu opfern, das Volk seine Feste feiert, das ist keine Sache des Privaten. Das ist ein konstantes Erinnern. Wenn dir jemand begegnet, der sich an die Kleiderschriften zum Beispiel Israels hält, ist es eine ständige Erinnerung daran, wer Gott ist und was Gott befohlen hat. Es ist was ganz Praktisches, was sie getan haben, wenn sie aufstanden, wenn sie sich niedersetzten. Wie kommt es jetzt, dass sie vergessen haben? Und ich glaube, auch hier sehen wir das in Richter. Und es ist verbunden mit dieser praktischen Art des Erinnerns und des allgegenwärtigen Erinnerns im Volk Israel. In Richter 2, Vers 10 lesen wir, dass eine Generation kam, die Gott nicht mehr kannte oder das, was Gott getan hat, nicht mehr kannte. In Richter 3, Vers 6 lesen wir, dass sie ihre Söhne den Töchtern des Landes gaben. Wir sehen hier, wie eng verknüpft das Erinnern ist mit einem Lebenswandel, mit dem, was du tust. Die Aufforderung, sich fernzuhalten von den Völkern als ein Volk, was ausgesondert ist für Gott, hat nicht mehr diesen Wert. Es ist doch ganz praktisch, wenn hier die Leute mit uns wohnen, wir verstehen uns eigentlich ganz gut, warum sollten nicht unsere Kinder hier heiraten? Es ist was ganz Praktisches, was Alltägliches, was einfach im Geschehen kommt, das Vergessen. Und letztendlich, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, es ist nicht nur dieses praktische Seinlassen von den Dingen, die uns gegeben sind, um sich zu erinnern, es hat auch immer etwas mit dem Herzen zu tun. Auch im Alten Testament lesen wir im 5. Mose 10, 14 bis 16, im 5. Mose 10, 14 bis 16, siehe, der Himmel und aller Himmel und der Erde und alles, was in ihr ist, gehört dem Herrn, deinem Gott. Dennoch hat der Herr allein deinen Vätern sein Herz zugewandt, dass er sie liebte. Und er hat ihnen ihren Samen nach ihnen aus allen Völkern erwählt, nämlich euch, wie es heute der Fall ist. Und jetzt, nach diesem ganzen Bekenntnis Gottes Liebe zu euch, was sollt ihr tun? So beschneidet nun die Vorhaut eures Herzens und seid nicht mehr halsstarrig. Ich glaube, zu dieser Komponente des Seinlassens von den Dingen, die Gott uns gegeben hat, um uns zu erinnern, ist diese Frage des Herzens von so großer Wichtigkeit. Israel kann sein Herz nicht selber beschneiden. Es ist unmöglich. Gott möchte das Herz eines Volkes verändern, aber es ist nicht etwas, was sie einfach selber tun können. Und es wird das Problem weiter sein, durchs Alte Testament, durch die Richter hindurch. Das Herz, das Innere des Menschen, was sich immer wieder von Gott abwendet, was immer wieder vergisst. Aber wir sehen auch einen Hinweis darauf, was es heißt, errettet zu werden, ein neues Herz zu bekommen, auch schon hier bei Israel. Wie kommen sie jetzt hier bei Othniel ganz klar da raus? Sie schreien zu Gott. Sie rufen zu Gott. Das ist ein Bekenntnis der Unfähigkeit. Gott, wir können nicht mehr, du musst uns helfen. Wir haben versagt, wir haben es nicht geschafft, hilf du uns. Und dass sie es nicht selber können, dass sie es nicht selber schaffen, zeigt auch, dass Gott ihnen einen Retter erweckt. Es ist Gott, der einen Retter erweckt. Es ist Gott, der Othniel auferstehen lässt oder zu sich ruft, um Israel zu befreien. Es ist nur durch Gottes Retter, dass Israel wieder in die Ruhe kommen kann. Und ich glaube, hier fallen einem schon viele Ähnlichkeiten auf zu unserem eigenen Leben und auch jetzt zu uns, wir in der Gemeinde, die wir sagen würden, wir leben im neuen Bund. Ich glaube, auch wir sehen hier viele Parallelen, wie das auch der Elias schon angedeutet hat. Ich glaube, auch wir tendieren oft dazu, Dinge zu vergessen, indem wir Dinge ruhen lassen, wo wir wüssten, dass sie gut und richtig sind, indem wir Kompromisse eingehen. Und ich glaube, auch wir sind vertraut mit unserem Herzen. Ich glaube, auch wir sind vertraut mit unseren Gedanken, mit unserem Innern, das selbst in den besten Momenten immer wieder doch durchdringen lässt, dass da etwas Verdrehtes, Kaputtes ist. Und gleichzeitig, wenn wir davon hören, dass nur Gott Israel retten kann und dass Gott einen Retter beruft, um Israel zu retten, einen Richter in diesem Fall, den Othniel, ich glaube, das macht uns auch Mut, weil wir schon denken, ah ja, das kennen wir aus dem aus dem Kindergottesdienst, da gibt's einen Retter, da gab's jemanden, der berufen wurde. Ich glaube, wenn wir jetzt den Blick nehmen ins Neue Testament und dieses Muster da abgleichen, sollte uns das zum einen demütigen, weil wir uns kennen, weil wir wissen, wer wir sind, zum anderen aber auch Mut machen, weil es so viel schöner und so viel größer ist. Wie hat Gott sich uns offenbart? Wie hat Gott sich uns offenbart? Da, wo Israel nur Schatten kannte, durch die Opfer und durch das, was Gott an ihnen getan hat, da, wo Israel nur Schatten kannte, haben wir die Wahrhaftigkeit erlebt. Da, wo Gott ein Versprechen bekommen hat auf einen Retter, der auf Ewigkeit retten würde, wir leben in der Zeit, wo dieser Retter gekommen ist. Wir, die wir leben in einem neuen Bund, leben in einem besseren Bund. Der alte Bund, der fleischlich war, der neue Bund, der geistlich ist. Fleischlich nicht im Sinne davon, dass der alte Bund sündhaft und falsch ist, aber er ist auf das Fleisch fokussiert, nicht auf das Innere, das Herz, was verändert werden muss. Wenn wir in Hebräer 9 lesen, dann lesen wir, dass der neue Bund das kaputte Herz, das Herz, was kaputt ist, neu macht. Der alte Bund, der zwar auch herrlich war, aber der neue Bund, der in noch größerer Herrlichkeit gekommen ist, 2. Korinther, ein Herrlichkeit, ein Ausdruck von Gottes Eigenschaften, seiner Gegenwart, etwas als etwas Wunderbares, Überwältigendes, haben wir im neuen Bund als noch viel größer, noch viel stärker erfahren. Der alte Bund, der das Gesetz auf Steintafeln bindet, wir haben die 10 Gebote als Tafeln überliefert, der neue Bund, der das Gesetz auf die Herzen schreibt und die Herzen verändert. Der alte Bund, der begrenzlich ist, der ein Ende hat. Der neue Bund, der ewig ist und ewig Bestand hat. Warum? Weil Christus selbst das Opfer des Bundes ist. Weil Christus selbst der Mittler dieses Bundes ist. Weil nicht unsere Gerechtigkeit angeschaut wird, sondern weil Christi Gerechtigkeit angeschaut wird. Es ging schon immer darum, eine neue Schöpfung zu werden. Und das ist etwas, was nur Gott tun kann. Der neue Bund ist so viel größer, weil Gott genau da gekommen ist. Er ist selbst gekommen, um uns aufzunehmen, um uns mit ihm zu vereinen. Das, was wir nicht können, das, was Israel nicht konnte, ist im neuen Bund geschehen. Hier haben wir den von Gott gesandten Retter, um den es die ganze Zeit ging. Kein Richter, der wieder stirbt, so auch wie Othniel, und dann der Kreislauf von vorne beginnt. Wir haben einen Retter, der den Tod überwunden hat. Der rettet ohne Ende. Und ich glaube, das sollte uns demütigen, zum einen, weil wir doch kennen, dass wir Sünde in unserem Leben haben. Dass wir kennen, dass wir auch hier versagen, obwohl wir diesen großen neuen Bund bekommen haben. Aber es sollte uns auch Hoffnung geben, weil auch hier im neuen Bund so klar wird, dass es nicht an uns liegt, uns zu retten. Dass wir uns nicht selber retten können und auch nicht selber retten müssen. In 2. Petrus 1, Verse 12 bis 14 lesen wir, darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern. Obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Lebenszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere, da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch unser Herr Jesus Christus offenbart hat. Der Weg ist tatsächlich der gleiche, sich zu erinnern. Die Aufforderung ist die gleiche, wie im Alten Testament, sich zu erinnern. Aber was sollen wir uns hier erinnern? Diese Dinge zu erinnern. Die Dinge, die bereits geschehen sind. diese vorhandene Wahrheit, die Wahrheit, die sich erfüllt hat in Jesus Christus, an die sollen wir uns erinnern. Wir sollen uns erinnern mit unserem ganzen Leben, mit allem, was wir tun, an Jesus Christus und daran, dass er uns seinen Freund nennt. Dieser Retter, der versprochen wurde, nennt uns seinen Freund. Er ist gekommen, um Sünder zu retten, um diese Leute, die vergessen, zu retten. Und er hat es getan und er hat damit angefangen, als wir noch Sünder waren. Da, wo Israel durch Richter aus ihrem eigenen Volk gerettet wurden, da, wo sie von einer Feuersäule geführt wurden, stehen wir und dürfen wissen, dass Jesus Christus selbst, Gott selbst, uns nahe geworden ist und zu uns gekommen ist, um uns zu retten. Aber da die Aufforderung auch im Neuen Testament die gleiche ist, sich zu erinnern, was sollen wir jetzt tun? Ist es genau das Gleiche? Sind wir diesem gleichen Kreislauf ausgesetzt? Nein, ich glaube nicht, weil die Versprechen größer sind. Aber auch wenn wir uns anschauen, wie wir uns erinnern sollen, wird klar, dass wir uns voll auf Jesus Christus vertrauen können. Was sind die Mittel, die uns gegeben sind, um uns zu erinnern? Manche nennen sie die Sakramente. Ich glaube, das ist ein schöner Begriff. Ein Heilszeichen, ein Heilmittel, ein sichtbares Zeichen der verborgenen Heilswirklichkeit. Also ein Zeichen von dem, was Jesus Christus getan hat, greifbar, sichtbar, schmeckbar. Und ich glaube, es sind besonders zwei, durch die wir uns erinnern sollten. Ich glaube, das ist die Taufe, die uns gegeben ist. Und ich glaube, das ist das Abendmahl, was uns gegeben ist. Erinnere dich deiner Taufe. Es ist nicht dein Werk, es ist das Werk Christi. Die Taufe zeigt die Trennung von der Sünde auf, das Sterben und das Wiederauferstehen zu neuem Leben. Und es ist eine Trennung, die ein für alle Mal stattgefunden hat. 20 Minuten. Ist eine Trennung, die ein für alle Mal stattgefunden hat. Sie muss nicht nochmal geschehen, es muss nicht wiederholt werden, es ist effektiv. Doch in Römer 6, wenn wir Römer 6 lesen, sehen wir, dass sie nicht auf unser Werk hin zeigt. Die Taufe zeigt nicht auf unser Werk hin, sie zeigt darauf hin, was Christus getan hat. Sie zeigt nicht auf unseren Tod und unsere Auferstehung hin, sie zeigt zuallererst auf das hin, was Christus getan hat. Wenn du dich an deine Taufe erinnerst, dann erinnere dich daran, dass dieses Werk, was dir versprochen wurde, die Errettung, die dir versprochen wurde, das neue Leben, was dir versprochen ist, was für dich gegeben ist, beruht nicht auf deinem Wirken, sondern auf Christi Wirken. Es ist der Retter, der dich rettet, da wo du dich nicht retten kannst. Und das zweite ist das Abendmahl, was uns gegeben ist. Und da ganz offensichtlich, schon in den Einsetzungsworten, lesen wir, tut dies zu meinem Gedächtnis. Christus, der uns das Abendmahl gibt und sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Das Brechen vom Brot als Erinnerung an den Herrn. Auch hier was Gemeinschaftliches, was wir zusammentun. Wir kommen zusammen an den Tisch des Herrn. Wir erinnern uns gemeinsam dadurch, dass wir gleich zum Tisch des Herrn kommen. Und warum auch hier sowas Kraftvolles in der Erinnerung? Weil es auch hier nicht auf das zeigt, was wir getan haben, sondern das, was Christus getan hat. Dass die Rettung nicht in uns liegt, sondern in Christus, der gekommen ist. Das ist eine Frage aus dem Heidelberger Katechismus, die ich jetzt noch zuletzt vorlesen möchte, die das ganz schön aufzeigt. Wie wirst du im heiligen Abendmahl, ist die Frage, erinnert und gewiss gemacht, dass du an dem einzigen Opfer Christi am Kreuz und an allen seinen Gaben Anteil hast? Die Antwort, die wir persönlich aussprechen können: Christus hat mir und allen Gläubigen befohlen, zu seinem Gedächtnis von dem gebrochenen Brot zu essen und von dem Kelch zu trinken. Dabei hat er verheißen, erstens, dass seine Liebe gewiss ist, dass seine Liebe so gewiss für mich am Kreuz geopfert und gebrochen wurde, und sein Blut für mich vergossen ist, wie ich mit Augen sehe, dass das Brot des Herrn mir gebrochen und der Kelch mir gegeben wird. So eindeutig, wie wir den Kelch gleich empfangen, wie wir das Brot gleich empfangen, so eindeutig hat Christus seine Rettung für uns erkauft. Zweitens, dass er selbst meine Seele mit seinem gekreuzigten Leib und vergossenen Blut so gewiss zum ewigen Leben speist und tränkt, wie ich aus der Hand des Dieners, oder Christoph gleich, empfange und leiblich genieße, mit meinem Leib genieße, so klar, wie ich das spüren kann, das Brot und den Kelch des Herrn, welche mir als gewisse Wahrzeichen des Leibes und Blutes Christi gegeben werden. Herr, wir wollen dir danken, dass du uns diese klaren Zeichen gegeben hast, die wir als Geschöpfe spüren, schmecken und sehen können. Ich danke, dass die Taufe und das Abendmahl uns erinnern an das, was du getan hast, dass sie nicht auf unsere Werke zeigen, dass wir uns daran erinnern, dass du gewirkt hast. Und darum bitte ich dich, dass wir uns mit Freude und Kraft an unsere Taufe erinnern, dass wir das gerne tun, dass wir das feiern, wenn Leute getauft werden, wenn Menschen dieser Gemeinschaft hinzugefügt werden. Und ich bitte dich jetzt für das Abendmahl und auch die Abendmahle, die wir in Zukunft feiern, dass wir es gerne tun, dass wir es häufig tun, dass wir uns immer wieder daran erinnern, was du getan hast. Und Herr, dass wenn wir das schmecken, wenn wir dieses Brot in der Hand halten, dass wir uns gewiss sind, dass du für uns gestorben bist, dass du das perfekte Opfer gegeben hast, das Opfer ein für alle Mal. Und das, was wir dir bringen dürfen, ist jetzt Dank. Ich bitte dich, dass das ganz lebendig für uns wird und dass wir da wachsen, dass du, Heiliger Geist, diese Erinnerung in uns aufleben lässt und kräftigst. In deinem Namen. Amen.